Ja, ich dachte, ich hätte so mal eben Stift. Ja, Rede.
Dann such doch mal Zettel und Stift.
Ich bin ja an der Wand hängen geblieben, du. Mit meiner Kletthaut.
Woher kommt eigentlich der Begriff Mahlzeit?
Vom die Zeit, wo man sein Mahl zu sich nimmt, oder?
Das ist eine plausible Auseinandersetzierung und Etymologie des Wortes, die Wortherkunft des Wortes Mahlzeit. Ich weiß es tatsächlich selber nicht, mich hat das interessiert, wenn du das gesagt hast und du bist dir sicher, dass das stimmt, weil man in Norwegen auch Mahlzeit sagt, dann ist das cool.
Sagt man sogar, stimmt, es heißt auf Norwegisch Måltid.
Also nicht Mahlzeit.
Nee, aber es heißt genau das Gleiche.
Also es heißt auf Norwegisch das Mahl, das Festmahl, das Mahl, Mol. Oder heißt Mahlen auf Norwegisch Mol.
Nee, aber es klingt ja erstmal ähnlich und Tid heißt wirklich Zeit. Das mit Mol heißt, naja, das weiß ich nicht, ob das auch als Mahl benutzt wird.
Das schreibt man das dann mit diesem A? Schreibt man dieses Mol mit diesem A und dem Kringelchen oben drüber?
Exakt, ja.
Ah, ein offenes O ist das nämlich in Lautsprache beschrieben.
Ja, das stimmt. Es ist ja auch kein
O. Ich hoffe,
O,
du kannst Lautsprache. Kannst du Lautsprache?
Ja, hatte ich tatsächlich mal. Das hatten wir damals im Englisch. Also um Englisch zu lernen so ein bisschen. Hatten wir Lautsprache im Englischen. Ja, heutzutage kapiere ich es aber ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich.
Im Studium,
aber damals ein paar Sachen.
Ich hatte ja im Studium auch eine Sprecherausbildung und Phonetik und da gab es tatsächlich Klausuren, da mussten wir Wörter übersetzen von Deutsch in Lautschrift.
Echt?
Ja.
Das heißt, Deutsch,
wir mussten das komplette Alphabet mussten wir auswendig wissen.
Gibt es ein Lautschriftenalphabet?
Yes.
Aha, okay.
Wir hatten also für die Leute, die nicht wissen, was Lautschrift ist, das ist immer diese komische Zeichenschrift, die öfters mal bei Wortbeschreibungen in der eckigen Klammer nebendran steht.
Ja, bei Wikipedia vor allem.
Und beim Duden.
Ja, beim Duden eher selten, ne?
Naja, wenn es ein kompliziertes Wort ist, schon eher, weil dann kann man sich nämlich daran orientieren, weil da wird natürlich dann auch quasi beschrieben, wie sich's anhören soll.
Ich glaube aber bei Wikipedia ist es, glaube ich, etwas präsenter, aber da fällt es wahrscheinlich eher auf noch. Aber ist ja egal. Egal, wo man das auch immer sieht oder so. Vielleicht ja auch im klassischen Wörterbuch, ne? Gibt das ja vielleicht auch.
Ja, ich meine, das ist ja wie so ein Notenblatt, wenn du weißt du, du musst ja auch die Noten erstmal lesen können, um zu wissen, was für eine Melodie das ist.
Genau, ja. Aber am besten ist es vielleicht auch bei Wörtern, die man schon kennt, weil dann weiß man ja, so spricht man das aus, das sind dann diese Buchstaben im laute Alphabet, wie heißt das, Lautsprache?
Lautschrift.
Lautschrift, Lautschrift, genau. So schreibt sich das in Lautschrift, ja. Das ist dann bekannt.
Welchen Fehler zum Beispiel ganz viele machen, ist zum Beispiel bei dem Land, die meisten sprechen es Libyen aus. Aber Libyen ist falsch.
Ich verschluck mich hier gerade an meinem Wasser. Oh Mann. So, Libyen und ja.
Libyen ist falsch. Die meisten sagen Libyen, das sagen die sogar in den Nachrichten oft falsch. Das heißt eigentlich Libyen, weil das Y ist eigentlich im zweiten Teil des Wortes und nicht im ersten Teil.
Heißt das nicht Libyen?
Auf jeden Fall nicht Libyen, weil das Y, die sprechen gerne mal das Y schon direkt nach dem L, aber nach dem L kommt gar nicht das Y.
Nee, das stimmt. Aber das ist ja wie wenn man sagt,
also korrekt ausgesprochen würde es Libyen heißen.
Okay.
Hör auf zu husten jetzt. Ja, du bist eine erwachsene Frau, du kannst dich beherrschen.
Das ist so typisch, wenn ich trinke. Entweder verschlucke ich mich oder ich sabber mich ein.
Weißt du, was ich mich immer gefragt habe?
Ja.
Und jetzt, das was ich meine ich überhaupt nicht, wie heißt das, unanständig, weil ich weiß, viele Menschen haben solche Gedanken, ich habe sie nicht. Ich meine das komplett, wie ich es meine und neutral. Warum ist das Verschlucken an der eigenen Spucke so extrem schlimm?
Weil die Spucke so dickflüssig ist.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich an meinem eigenen Speichel verschlucke, sterbe ich fast. Und ich verschlucke mich an nichts anderem so schlimm. Wenn so Wasser oder so ist nicht so schlimm, wie wenn du beim Schlucken aus Versehen dich verschluckst. Dann ja, stirbst ja. du. Ja, warum das, ist das so schlimm?
Ja, weil die Spucke halt dickflüssiger ist. Das ist genau das gleiche, als würdest du einen Pudding dich verschlucken oder sowas. Dann ist das wahrscheinlich auch dann. Ja. Sehr.
Das heißt, extrem. Mit Blut passiert das auch, ne? Weil Blut ist dicker als Wasser.
Genau, genau. Ja. Ja, ich habe mal, ich habe mich mal an in der Schule hatten wir so ein Schokoladenkügelchen gekriegt und da habe ich mich mal dran verschluckt, ne, an so einem Schokolade. Boah, ich wäre fast erstickt. Ich konnte nicht mal einatmen, ne?
Und da dann, musst du schreien. Bei sowas musst du schreien.
Ja, aber ich konnte ja nicht mehr. Ich konnte gar nicht mehr reagieren. Ich wollte einatmen. Dann, und dann dachte ich mir so, okay. Und dann habe ich erstmal richtig hart probiert zu schlucken und dann war es weg. Ne? Boah, ich hatte schon fast die Panik gekriegt, muss ich ehrlich sagen. So auf einmal dieses Gefühl so, warum kann ich nicht mehr einatmen? Was ist da los?
Ich hatte mal so eine Geschichte, da war ich auch in der Grundschule, war ich. Da sind wir mit dem Bus gefahren. Ich und ein Klassenkamerad und der hat sich an einem Lutschbonbon verschluckt.
Ja.
Und da saß eine Oma bei uns in diesem Vierer, die hat dann geholfen und die hat dann ihm gesagt, du musst ganz laut schreien, du musst brüllen, dann kommt das raus wieder aus der Luftröhre. Und das hat funktioniert.
Ja, wenn du den Atem dafür hast, aber wenn du keinen Atem mehr zum Schreien hast, was willst du machen? Brauchst ja, ja Luft, um zu schreien.
Ja, du kannst ja trotzdem nochmal alles rausholen an eine Stimme, die du kriegen kannst. Und dann geht das im besten Fall raus. Wenn nicht, dann muss man, ne, dann stirbst du.
Ja, das kann so sein. Dann stirbst du.
So einfach ist das.
So ist das halt.
Wenn das Gehirn keine Luft mehr kriegt, dann funktioniert es nicht mehr.
Das stimmt.
Das ist wie ein Fisch ohne Wasser.
Nee, aber zu diesem Buchstaben jetzt nochmal zurückzukehren, das machen aber irgendwie viele, ne? Ist also so, genauso wie das Wort, was ich gerade gesagt habe, ne? Irgendwie. Da sage ich ja mal das lange I, was ja so typisch westfälisch ist bei uns, ne? Das ist wie wir sagen 40 und nicht 40, wie manche ja eher sagen und wie es, glaube ich, auch eigentlich richtig ist. Ganz schlimm finde ich aber, wenn die Leute dann irgendwie sagen, also richtiges Ü. Und bei 40 klingt es ja auch schon wie ein Furz, ne? So, es ist 40, die Luft hier ist 40.
Also ich erwische mich manchmal dabei, weil in Berlin sind die Leute ganz groß dabei, zu sagen, immer.
Immer,
ja. Oder ich bin 11 Jahre alt und so. Also die sind da schon weit vorn dabei, das falsch auszusprechen. Okay. Und ich glaube, die Menschen in NRW sind die am korrektesten die Sachen aussprechen.
Nee, heißt doch um Hannover rum, heißt es doch immer.
Ja, das sauberste Deutsch ist um Hannover. Ist das nicht bei euch?
Hannover ist in Niedersachsen.
Ist das nicht über euch? Hannover ist auch langweilig, da passiert nichts. Das passt dazu, dass die Menschen auch einfach keine interessanten Sprachmerkmale haben, ne?
Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Hamburg ist ja da schon wieder was anderes, ne?
Ich war mal in Hannover und da wollte ich schnell wieder weg.
So, ich dachte, du wolltest da mal mit wem sprechen. Hast aber keinen gefunden.
Nee,
oder so.
Du, ich war am Bahnhof und das war ja dann schon, nee, nicht der Rede wert.
Okay. Ja, schade, ne? Aber heutzutage hat das doch irgendwie gefühlt eh keine Bedeutung mehr, weil alle so, ach ja, wir wohnen jetzt hier in Westfalen, kommen aber aus dem Osten oder ich bin in Berlin und komme aber aus Bayern oder sowas, also.
Ja, Globalisierung, ne?
Ja, genau, doch Globalisierung innerhalb Deutschlands vor allem auch. Also so
deutsche Globalisierung.
Diese Dialekte, die man dann ja so, also weiß ich nicht, das färbt wahrscheinlich dann viel weniger jetzt heutzutage als früher, ne?
Ich muss sagen, also ich bin ja in einem ganz schlimmen Eck aufgewachsen, und zwar in Baden-Württemberg, ne, im Schwarzwald in Baden.
Ja. Und aber jeder, auch in der Stadt, ne?
Ja.
Ja.
In einer Kleinstadt.
Immerhin.
Und jede Autoritätsperson von Kindergartenerzieherin bis hin zur Fachabi-Deutschlehrerin, alle hatten sie Dialekt. Da hat niemand Hochdeutsch gesprochen.
Echt?
Und ich habe wirklich ein Glück, dass wir das zu Hause nicht gesprochen haben, weil meine Mom aus Duisburg ist. Und deshalb hatten wir nicht diesen Dialekt, mit dem sind wir nicht so groß geworden zu Hause, sondern nur mit der Außenwelt konfrontiert gewesen. Das hätte auch echt schlimmer enden können. Stell dir mal vor, ich sitze hier und ich laber dir so halt irgendwas so aus dem, ne, vom Pferd runter. So.
Ja.
Das würde auch nicht jeder verstehen.
Das stimmt.
Und ich wurde immer gefragt in meiner Jugend, kommst du aus dem Norden? Und ich habe gesagt, nein, warum? Du hast gar kein Dialekt. Da, ja.
Und du dann so, halt ja, so, will ich auch gar nicht haben.
Ja, ich sage, ich bin ganz froh, dass ich den nicht habe. Ich kann den nicht mal nachmachen, wenn ich wollte. Ich kann viele Dialekte imitieren, aber meinen eigenen aus der Heimat nicht.
Den nicht, den hast du so oft gehört. Für dich klingt das einfach ganz normal.
Tatsächlich könnte ich ihn, also ich tatsächlich könnte ich es in dem Moment, in dem ich mit dir jetzt rede und es mir innerlich, also in meinem inneren Ohr vorstellen, wie es klingen würde, aber ich könnte es nicht wiedergeben. Ich weiß aber auch nicht, warum.
Wahrscheinlich, weil du den Klang nicht so auf der Zunge hast und weil es vielleicht auch eben ganz, für dich so normal viel, klingt, ne?
Ganz viel an Dialekt ist zum Beispiel so ein Singsang, sagt man immer, wenn er so eine Melodie ist, ne? Das ja. Kannst du doch nicht machen. Da ist immer so eine Melodie in den Sätzen drin. Jetzt komme ich schon wieder ins Wienerische, ne? Da ist auch so eine Melodie drin. Lieber Host, heute machen wir Butterkuchen mit viel Butter. Es ist mir eine Melodie drin, ne?
Ja. Ja, vor allem das, bei Österreich, wir waren mal einmal in so einem Kongresscenter-Zeugs und dann abends gab es da so einen Pausenraum und da konnte man dann an sich einen trinken und sowas, da war dann so offene Bar, weißt du, konntest du die Getränke einfach rausnehmen und dann in so eine Schale bezahlen und da waren dann auch Leute aus Österreich, ne, und dann habe ich die mal gefragt, ob das denn nicht eigentlich anstrengend ist, wenn man die Sätze so formuliert und dabei immer die Vokale so lang zieht.
Ist es nicht anstrengend, immer die Vokale lang zu ziehen?
Ja, so lang ziehen.
Und dann und so ein bisschen nasal reden noch.
Dann hat die das total übertrieben und dann so, nein, das ist nicht anstrengend.
Na, das ist nicht anstrengend. Und
ich dachte dann so, okay, ja, ich glaube, jetzt übertreibt sie, aber ich war mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
Das Schlimme ist, wenn ich mit solchen Menschen rede, verfalle ich automatisch in deren Dialekt, ohne so, es zu wollen.
Du antwortest einfach
und ich habe immer, ja, ich rutsche da rein und ich habe immer Angst, dass die Menschen das Gefühl haben, ich verarsche die. Aber ich mache das gar nicht absichtlich.
Du rufst einfach aus deinem Sprachgedächtnis, downloadest du einfach diesen Dialekt und
richtig. Nutzt ihn. Das war nämlich die Mutter von einem Kumpel, von einem alten Kumpel, ist eine Wienerin gewesen und ich spreche eigentlich ein relativ sauberes Deutsch. Also das hört man nicht in jeder Folge raus, aber heute besonders hört man das. Und wenn ich mit der geredet habe, bin ich immer so ein bisschen da reingefallen in dieses ja, ne? Man hört schon Unterschied, wenn ich jetzt so schon so rede. Ich musste mich immer zusammenreißen.
Entschuldigung, ich möchte das gar nicht, aber es passiert einfach.
Das geht aber vielen. Das geht vielen so.
Ja, aber ist doch schön.
Ich habe das auch beobachtet bei meiner Mom zum Beispiel im Dorf, weil wenn die zu Hause ist, da pottet die mich zu mit Begriffen, die ich noch in meinem Leben noch nicht gehört habe. Aber wenn die dann mal mit Nachbarn oder so redet, dann hast du da plötzlich so eine Dorfolle vor dir stehen. Das ist ganz komisch.
Aber ist es doch heutzutage auch so, dass jüngere Leute eher und am liebsten Dialekt sprechen, also dass es quasi wieder modern ist?
Ich hoffe nicht. Das Ding ist, was man uns im Studium angeraten hat und versucht hat beizubringen, ist, den Dialekt, den viele einfach auch haben, abzutrainieren, aber nicht zu verlernen, sondern auf Kommando abrufen kann. Das heißt, dass du den Dialekt anwenden kannst, aber im Alltag im besten Fall normales Deutsch sprichst.
Ja, das ist halt für die, die auch darauf achten wollen und es können irgendwo und nicht für die einfach so gelernt haben und dann es einfach nur so machen. Aber ich meine, bei jungen Leuten war es ja früher eher so was Dorfiges, ne, dass du halt so landfunkmäßig da irgendeinen Dialekt hattest und das wollte man nicht. Da wirkte man irgendwie arm oder so,
oder dümmlich, ungebildet.
Ja, und heutzutage ist genau das Gegenteil eigentlich, ne? Weil wenn du dann einen Dialekt hast, dann ist das so deine Identität. Also es ist wirklich was. Es ist ja auch so ein Persönlichkeitsdrang heutzutage, ne? Du musst immer besser sein und cooler sein und toller sein als alle anderen und die meisten Likes bei Instagram und den krassesten Dialekt und Slang und was nicht alles, ne? Ja, von daher passt vielleicht besser in die Zeit jetzt.
Aber wieso redest du da nicht in deinem norwegischen Akzent?
Weil ich keinen norwegischen Akzent habe.
Hä? Aber du weißt, wie der geht.
Ich glaube, ich habe im Norwegischen kann ich eher einen norwegischen Akzent machen als im Deutschen. Im Deutschen geht das irgendwie.
Hast du noch nie mitgekriegt, wie ein Norweger Deutsch redet?
Ja doch, aber es gibt so viele unterschiedliche Norweger. Das kommt halt irgendwie auf den norwegischen Dialekt an, wie man dann einen Akzent auf Deutsch oder auf Englisch vor allem dann hat.
Klingen die dann auch so wie der Typ aus der IKEA-Werbung?
Nee, ich glaube nicht.
Der seit gefühlt 100 Jahren die Werbung für IKEA macht.
Aber du kennst doch den NATO-Generalsekretär, der Jens Stoltenberg. Hast du bestimmt
Ich habe mich bisher nur einmal mit ihm getroffen, aber ja.
Ja, ja, genau, ne, beim Kaffee damals. Aber du merkst doch dann, wenn der Englisch spricht, das klingt sehr akzentuell. Nee, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Also sehr viel mit Akzent, sehr viel norwegischen Akzent. Der ist ja Norweger, war ja mal Premierminister in Norwegen.
Okay.
Und der spricht halt so einen richtig harten Singsang, Dialekt, nee, Akzent, beides.
Nein, es gibt Unterschiede.
Vom Norwegischen. Und das ist halt nicht der Dialekt, den ich gelernt habe in Norwegen. Das ist halt nicht Westnorwegisch, so in Anführungsstrichen, sondern was anderes. Das ist eher so ostmäßig und das klingt dann halt viel gesungener und so. Also deswegen kann man nicht so ganz vergleichen.
Der Unterschied zwischen Dialekt und Akzent. Doppelpunkt.
Ja, Akzent ist was Ausländisches.
Akzent, richtig. Akzent ist, wenn du in einer anderen Sprache sprichst, aber du sie nicht perfekt beherrschst, sondern deinen Akzent reinbringst, weil du das nicht richtig aussprechen kannst. Ein Dialekt ist etwas Innerländisches. Das ist etwas, die Variation der eigenen Sprache aus verschiedenen Regionen.
Die Variation der eigenen Sprache aus verschiedenen Regionen. Ja,
ja. Ja, zum Beispiel, das gibt's ja dann auch in Englisch. Zum Beispiel, da hast du halt die komplett 1000 britischen Dialekte. Und da hast du in Amerika auch nochmal, da hast du da Rednecks, da hast du hier die Kellys, dann hast du hier wieder die New Yorker. Das ist auch alles, ne? Alles Dialekt.
Damit habe ich mich, Slang, ehrlich gesagt, noch total Dialekt. Wenig beschäftigt. Auf so Dialekte, auf Englisch da ganz grob, glaube ich nur.
Oh, das mache ich auch ganz mal was gerne.
Interessantes. Sehr interessant eigentlich.
Das mache ich ziemlich gerne. Weil ich auch tatsächlich mal herausfinden wollte, in welchem Dialekt ich Englisch spreche.
In welchem Dialekt du Englisch sprichst, ja. Wahrscheinlich richtig. So German Accent Dialekt.
Nein, tatsächlich ist rausgekommen, dass es Scouse Englisch ist.
Was ist also, das denn?
Das ist Englisch.
Irgendwie ungesund.
Das ist Englisch, das in Liverpool gesprochen wird. Hafenstadt und so. Das ist Scouse
Accent. Scouse. So walisisches Englisch klingt ja ganz verrückt, ne? Finde ich.
Ja.
Also Scottish ist schon ein bisschen komisch, aber walisisch da, da war mal so ein Video oder so, wo verschiedene Englisch, also in Großbritannien und so, und ich glaube Irland war auch dann noch dabei, wie die da so sprechen. Und dann bei walisisch, hast du ja kein Wort mehr verstanden. Habe ich nur gedacht, das ist so das englische Bayerisch oder sowas, wo du auch überhaupt
ich gar nichts mehr so ein,
verstehst.
Habe ich nicht dir mal so ein Video geschickt von so einem Bauern aus Irland oder was?
Wo ja, gar stimmt, kein Wort genau, hat. Das auch noch. Da, boah, was ist das denn?
Das schicke ich, also ich versuche das mal in der Insta-Story zu posten, dass es jeder sehen kann von euch nach dieser Folge. Das ist sehr amüsant.
Da denkst du auch, what the fuck? Aber ich glaube, das verstehen aber doch locker auch die Engländer oder so.
Du hast doch selber nicht. Ab der Hälfte seines Satzes hast du das Gefühl, der erfindet plötzlich Silben.
Ja. Vor allem steht einfach so ein junger Typ dann dabei und nickt irgendwie so. Man denkt sich so, ja, was macht er jetzt eigentlich? Nickt er einfach nur oder versteht er auch was? Ist der schlauer als wir? Irgendwie sieht er nicht so schlau aus, aber was weiß ich.
Irische Schafhirten. Sind keine Vorurteile, Florian.
Die lernen diesen Dialekt von den Schafen.
Weißt du, nachher ist das nämlich andersrum und es ist super, 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 super schwierig, diesen Dialekt dort zu lernen.
Ja, sicher.
Und die beherrschen den im Schlaf. Das macht
aber so
das,
krasse Dialekte.
Das lässt die Sache wieder anders aussehen.
Aber so krasse Dialekte ist doch total unmöglich zu lernen, oder? Weil du hast ja gar keinen Anhaltspunkt.
Ja, aber das ist etwas Wertvolles, was verloren geht über total. Die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und dann hast du nur noch die Minderheit, die das beherrscht. Es gibt ja auch noch Leute, die können noch Altdeutsch lesen, diese Schrift.
Ja.
Wir könnten, die meisten von uns, die nehmen so ein Buch, das noch vor 1940 veröffentlicht wurde und versuchen das zu lesen und scheitern kläglich, weil das S aussieht wie ein F heutzutage und dann, ne?
Ja, aber teilweise auch diese ganzen Wellen da drin in dieser Schrift, wo du auch denkst, was ist das jetzt richtig. Für ein Buchstabe? Das sind einfach nur irgendwelche Wellen die ganze Zeit, das ist total komisch.
Und das ist ja auch etwas, was verloren gegangen ist über die Zeit.
Ja.
Aber noch von einer Handvoll Menschen beherrscht ist.
Ja, so Historiker und so machen sowas ja auch mal ganz gerne. Aber das ist halt so eine Sache, also wenn was in der Schriftsprache verankert ist, dann hast du wenigstens einen Anhaltspunkt, So schreibt man das, so spricht man das. Aber so ein Dialekt wird ja eigentlich nie geschrieben. Und das ist dann so ein Problem, weil dann weißt du gar nicht, du hast nicht diesen Anhaltspunkt, ah, ich verschriftliche mir jetzt das mal, was der da sagt und sag das dann genauso, weil das funktioniert halt nicht im Dialekt, ne?
Aber ich finde, dass dieser Beruf gar nicht mal so uninteressant sein kann.
Was
So
denn?
Historiker in der Richtung.
Dialekthistoriker, Sprachwissenschaftler.
Oder auch Etymologe, ne?
Ja.
Das ist gar nicht so unspannend. Wir hatten damals in unserem Abschlussjahr auf der Realschule in Deutsch mit unserem Lehrer auch eine Zeit lang Etymologie durchgenommen. Das war super interessant.
Das stimmt. Das habe ich auch immer gerne gemacht. Das machen wir ja hier auch im Podcast immer noch ab und zu mal, ne? Solche Sachen.
Gibt keinen Fremdbegriff, den wir nicht auf die Definition zurückführen.
Ja. Das macht aber auch Spaß, weil da
das macht halt wirklich Spaß. Das stimmt zwar nicht immer, aber oft.
Ja doch, wenn man es nachguckt bei uns, dann stimmt's.
Na, Mahlzeit haben wir jetzt nicht nachgeguckt. Mahlzeit ist nur eine Vermutung gewesen vorhin.
Das stimmt. Aber wir können ja gleich mal nachgucken nebenbei. Aber
das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also dranbleiben.
Nein, aber ich finde es trotzdem interessant. Also diese ganzen Sachen, man nimmt das irgendwie so gar nicht wahr, dass Wörter ja eine Bedeutung irgendwie noch haben, außer die Bedeutung des Wortes, sondern teilweise bestehen ja diese Wörter auf ganz, ganz alten, irgendwelchen anderen Bedeutungen oder sowas.
Oder einer anderen Sprache, Altgriechisch oder Latein oder Deutsch ist ja sehr viel aus dem Latein entstanden.
Ich hatte jetzt auch...
Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Na, ich wollte sagen, dass ich jetzt, hatten wir irgendwie 70 Jahre, seitdem Winston Churchill damals gesagt hatte, der eiserne Vorhang, also diesen berühmten Begriff verwendet hat für die Grenze zwischen Ost- und Westeuropa, ne, die durch Deutschland ja ging mit Berliner Mauer und Co., ne. Und da hatte der vor 70 Jahren jetzt vor kurzem diesen Satz da mal gesagt. Und vorher wurde das auch schon benutzt, aber dann eher als Sprichwort den eisernen Vorhang runterlassen. Und er hatte jetzt aber diesen Begriff einfach nur eiserner Vorhang so gewählt. Und das hat sich so gefestigt, dass man das ja heute quasi als Synonym für diese Grenze benutzt. Kommt aber eigentlich aus dem...
Vom Theater.
Theater, genau. Ja, als Brandschutzeinrichtung, ne?
Ich wollte gerade sagen, also der eiserne Vorhang, den kenne ich zum Beispiel aus dem Theater. Das ist der Vorhang, der tatsächlich vor der Bühne ist, wenn keine Vorstellungen sind.
Ja.
Das heißt, da ist dann statt dieser rote, schöne Samtvorhang einfach nur so ein Metallding. Das ist der eiserne Vorhang.
Ja, und die gibt's heute immer noch, ne?
Ja.
Tatsächlich.
Die werden quasi, wenn sie nicht gebraucht werden, hochgefahren. Also da gibt's über der Bühne einen riesig, massiv großen Platz für diesen Vorhang. Der wird dann einfach hochgezogen, damit der nicht mehr da ist, der eiserne. Dann ist nur noch der stoffige da.
Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es das tatsächlich immer noch gibt. Aber da sieht man mal, wie viel Theaterwissen ich habe und wie oft ich in meinem Leben im Theater war, nämlich einmal.
Dafür mache ich das wieder wett, weil ich war gefühlt meine ganze Jugend im Theater. Ich habe da fast gewohnt.
Ich wäre total gern, also in Bergen in Norwegen gibt's ja auch ein cooles Theater. Da wäre ich auch total gerne mal reingegangen. Nur es ist da halt immer total ausgebucht, ne? Also wenn du musst ja ein halbes Jahr vorher buchen und nicht wie im Kino so, ach ja, jetzt ist es 17 Uhr, soll ich gleich mal ins Kino gehen oder so und buchen wir dann für in anderthalb Stunden noch irgendwo was. Das geht im Theater halt nicht, da war dann immer voll. Das war dann ein bisschen langweilig und ein halbes Jahr kann ich halt nicht planen, sorry.
Ich hatte den Vorteil, ich kam immer umsonst rein, wenn ich wollte.
Ja, ja, weil du ich da gearbeitet habe. Hast, ne?
Richtig, und ich bin dann, wenn ich Bock hatte, bin ich an die Abendkasse, hallo. Ja, okay, kriegst ein Ticket. Ich war halt immer ganz oben und ganz hinten, aber egal. Und wenn es kein Ticket mehr gab, dann war ich hinter der Bühne. So
what? Dann standst du auf der Treppe.
Ich wollte vorher noch irgendwas sagen, ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Da hast du irgendwie, das war kurz bevor du gesagt hast, 70 Jahre Churchill.
Ja.
Wollte ich noch irgendwas sagen. Ich wusste nicht, dass dein Ding so ausartet.
Sonst
hätte ich dich unterbrochen.
Ich wollte dich erst vorlassen, aber dann hast du gesagt, nein, Florian, bitte sag.
Ja, weil ich wusste nicht, dass das ausartet, habe ich ja gerade gesagt. Duh.
Ja, ich weiß.
Apropos duh, wie viele englische Begriffe in den letzten Jahren schon wieder dazugekommen sind in unser Sprachgebrauch in Deutschland. Das ist verrückt, ne?
Ist das denn so?
Ja, überleg mal, wir haben letztens die Jugendworte des letzten Jahres vorgelesen.
Ach so, ja, mit Lost.
Das sind alles englische Begriffe inzwischen.
Ja, Lost und Cringe und diese Kramkacke da.
Ja.
Und Lockdown und Shutdown und die ja so umeinander
ja, und Computer und Camera
aber
und
ich verstehe ehrlich gesagt nicht, also eigentlich das sind ja Jugendwörter, ist ja nochmal was anderes als diese in Anführungsstrichen Erwachsenenwörter, ne? Aber in dieser Erwachsenensprache in Anführungsstrichen haben ja englische Begriffe einen ganz anderen Stand, ne? Das ist dann irgendwie gefühlt, es muss Englisch sein, damit es irgendwie sehr modern und neumodisch klingt.
Aber warum kriegen es die Deutschen einfach hin, fast jeden englischen Begriff, der in unserem Sprachgebrauch ist, einfach falsch zu benutzen?
Ja eben, darauf wollte ich nämlich hinaus. Warum ist das dann immer komisch, wenn die alten Leute quasi so merkwürdig diese englischen Begriffe verwenden. Zum Beispiel halt Handy, ganz klassisch, ne? Wird ja sonst keiner überhaupt kapieren, was wir mit einem Handy meinen, wir Deutschen.
Nein, und vor allem, das ist schon längst keins mehr. Eigentlich ist das ein Smartphone heutzutage.
Ja, aber das hatte man ja eine Zeit lang so, nee, das ist kein Handy, das ist ein Smartphone. Und dann so, nee, sorry, wir sind ja so bequem, Handy ist kürzer. Finde ich auch gut eigentlich, weil warum sollte man ein längeres Wort für was benutzen, wenn es das auch in kurz funktionieren kann? Macht Sinn, ne? Macht Sinn.
Aber das Wort macht halt trotzdem keinen Sinn.
Nee, auf Englisch halt nicht, das stimmt. Aber der neueste Begriff ist ja Homeschooling, wird ja jetzt immer die ganze Zeit auch verwendet, dafür, dass Kinder...
Und Homeoffice.
Ja, aber Homeschooling heißt eigentlich was ganz anderes. Das heißt ja ursprünglich so, dass eigentlich der Lehrer nach Hause kommt und Einzelunterricht gibt. Ja, genau,
dass man zu Hause unterrichtet wird, richtig.
Ja, aber Einzelunterricht und nicht vom Computer in einer Gruppe mit der ganzen Klasse von zu Hause aus, sondern der Unterricht kommt ins Haus. Also das ist halt eigentlich komplett was anderes.
Wenn wir Fußball-WM haben und es gibt Public Viewing in Deutschland, da würde sich kein englischsprachiger Tourist dazustellen, weil dort heißt Public Viewing die Veranstaltung, wo eine Leiche aufgestellt wird.
Echt?
Ja, eine Beisetzung quasi, eine Trauerfeier mit offenem Sarg ist Public Viewing dort. Und hier ist es halt Fußball.
Aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig dann auf Deutsch. Was willst du da für einen Begriff nehmen? So öffentliches Schauen?
Ja, lass mal zusammen gucken gehen. So öffentliches Fußball gucken.
Zusammen gucken gehen, ja.
Lass uns einfach das Spiel draußen angucken. So.
Ja, aber das klingt
schöner Satz, der erklärt, was du machen willst. Lass mal draußen das Spiel ansehen gehen.
Ja, oder so, genau.
Nee, ist doch so. Ist doch ein schöner Satz.
Ja.
Aber heutzutage ist ja jedes kleine Wort noch so kurz eine Herausforderung für viele Menschen. Die wollen ja so kurz wie möglich werden, die Sätze.
Aber es ist echt interessant. Und vor allen Dingen, dann stell dir vor, du lernst einfach noch mehr Sprachen, noch ganz andere Sprachen. Ich meine, Deutsch und Englisch und Norwegisch ja auch, sind ja gleiche Sprachfamilie. Ist ja eigentlich langweilig. Aber und Französisch ist dann schon mal wieder was anderes. Aber stell dir vor, du lernst halt irgendwie Arabisch, Russisch, Japanisch und sowas, wo ja dann die Strukturen, die Begriffe und sowas dann alle auch nochmal wieder anders sind. Das ist eigentlich recht spannend, solche Sachen.
Definitiv ist das spannend.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns doch mal Ihre Lieblingssprache und welche Sie so sprechen auf Instagram, Facebook oder Twitter. Herzlichen Dank. Ihr Florian von den B-Engeln. Haben wir uns eigentlich vorgestellt in dieser Folge? Ich glaube
nicht. Du hast ein wunderbares Beispiel gegeben, wie man Wörter zum Teil auf minimale Weise falsch ausspricht.
Ja, siehst du?
Und zwar ist das auch so ein Dialektding tatsächlich.
Jetzt kommt hier wieder der Oberlehrer, du. Leck mich doch.
Dass hier zum Beispiel Menschen, die Plosive.
Was?
Stimmt, die, also zum Beispiel P und B. Entweder vertauschen oder gleich aussprechen. Das heißt, viele sagen dann sprechen, aber das ist ein B in dem Moment bei sprechen. Es heißt eigentlich sprechen. Da ist ein Unterschied drin. Ja, deswegen heißt das plosiv, weil das so ein bisschen wie eine Explosion, so, ne? so ein Druck rauskommt beim P. Dafür haben wir auch den Popschutz übrigens.
Den Popschutz, aber der poppt ja dann auch ein bisschen durch, wenn man so
krass. Ja, wenn du da direkt rein poppst, dann ja, aber wenn du da gerade vorbei poppst, dann nicht.
Ja, genau.
Aber das machen, da muss, wenn man sich selber mal aufnimmt oder sich selber mal genauer zuhört und einem fällt dann auf, dass man das so ausgesprochen wird, ich schwöre dir, dann hasst man sich für sein ganzes Leben. Man hat mir das so eingetrichtert damals im Studium, dass ich diese Fehler nie wieder mache. Und den größten Fehler, den ich jedem nur nahelegen kann, es heißt erinnern und nicht erinnern.
Das stimmt.
Es heißt erinnern. Es ist auch viel leichter auszusprechen.
So. Und das Coole daran, es wird sogar auch so geschrieben, ne, wie vorhin gesagt, ne, diese, wie man es schreibt, dass man halt einen Anhaltspunkt hat, so schreibt man es, so spricht man es aus. Das ist übrigens ein großer Pluspunkt in Deutschland oder auf Deutsch, da nämlich die deutsche Sprache ziemlich genau so auch geschrieben wird, wie man sie spricht.
Im Französischen ist das eine ganz andere Nummer.
Ja, im Französischen ist das so, ja, wir packen da nochmal ein paar SX und was nicht alle da hinten dran und sowas, die man gar nicht ausspricht,
also erstens, aber es
sieht irgendwie geil aus oder so.
Erstens sprichst du zum Teil Buchstaben komplett anders aus in einer bestimmten Konstellation und die schreiben einfach mal grundsätzlich an jedes Ende von jedem Wort einen Buchstaben, den man eh nicht ausspricht. Den letzten Buchstaben sprichst du nie aus.
Wir brauchen ein ästhetisches Buchstabe am Ende. Das ist so das französische Sprachmotto.
Zum Beispiel, wenn ich sage, ich laufe, also laufen auf Französisch heißt marcher.
Marcher.
Man schreibt es mit am Ende mit ER. Aber das R, das spricht man nicht, man macht marcher.
Marcher. Ja, also das klingt es ja auch leider nicht französisch, weißt du?
Das stimmt.
Wahrscheinlich ist Französisch auch so, das Wort wird komisch geschrieben oder sieht gut aus, aber es muss leider trotzdem in diesem Raum von, so muss es auf Französisch klingen, trotzdem noch sein. Das ist bei Deutsch halt egal. Da sagst du nicht irgendwie besonders deutsche Aussprache oder so, da sagst du trotzdem Public Viewing. Und
ich sag nicht Public Viewing.
Nein, aber so, oder Handy und nicht Handy oder sowas.
Handy. Aber.
Oder das Smartphone. Naja gut, das sagen vielleicht welche.
Aber es gibt das ja zum Beispiel auch andersrum. Im Englischen gibt's auch viele Wörter, die aus dem Deutschen rübergewandert sind.
Viele? Ne? Ich dachte nur so eins, keine Ahnung.
Also Kindergarten.
Ach so, stimmt, ja, aber ist schon mal länger her.
Bratwurst.
Sauerkraut,
Stuhl, Schmutz, kaputt. Das sind alles Sachen, die im Englischen benutzt werden.
Und Uber, ne? Das ist ja jetzt das Neueste quasi, was Uber? Aber auch schon 10 Jahre alt ist.
Ja, stimmt. Ubercool.
Ja, Ubercool. Versteht man gar nicht. Das ist halt auch so genau das Gegenteilige von Deutsch, weil man sagt ja auf Deutsch
aber nicht übercool
oder sowas. Da sagst du halt, wenn dann irgendwie super oder so. Aber auf Englisch dann so, oh yeah, Uber.
Aber Uber, was heißt denn so dann nice. Bitte, aber was heißt da dann Uber, die App?
Ja, wahrscheinlich da drüber, ne? Oder
Über?
Besser oder nicht.
Kommt das dann von diesem Uber?
Ich denke schon. Habe ich mir jetzt zumindest immer so ausgedacht, ob das wirklich so ist.
Man weiß es nicht.
Schlag mich, wenn ich falsch liege. Verbal, bitte.
Ach so. Zu spät.
Genau.
Hat jemand ein Pflaster? Das ist mal ein bisschen zu fest.
Ich blute. Nein, Quatsch.
Aber stimmt, aber ich finde das klingt eigentlich mega cool, wenn du Wörter mit Uber ergänzt im Englischen. Das klingt richtig radical.
Radical, das klingt richtig merkwürdig. Radical. Aber ja.
Radical ist richtig 90er. Radical. So rad.
Ja, aber wenn man sich auf Deutsch anguckt, was Leute früher so gesagt haben, das Stichwort
Knorke. Schnaffte Knorke Biene bisse.
Das ist irgendwie so ein, ist das eigentlich so ein Ossi-Wort gewesen oder sowas? Ich weiß ja nicht.
Echt? Ja, das sagt man hier auch immer noch.
Tatsächlich?
Ja. Okay. Also die einen oder anderen sagen immer noch hier, schnaffte Knorke, das ist ja super. Ja.
Das sagen aber
Mark sagen manche auch noch. 5 Mack.
Mack, ja.
5 Mack macht das, ne?
Das sind dann sind das denn jetzt die normalen oder sind das dann noch die Mikes, die da auch in heller Jeans und Fukuhila noch rumlaufen?
Na, die meisten, die das noch machen, sind die Hängengebliebenen tatsächlich.
Die Hängengebliebenen. In der Zeit hängen geblieben.
Entweder sagst du das absichtlich oder du benutzt das halt wirklich im normalen Sprachgebrauch und dann ist das traurig. Hashtag so sad. Stimmt, es kam auch das Hashtag, das hieß früher Raute.
Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen eigentlich, aber.
Nein, das ist das gleiche Symbol.
Es ist schade, dass man nicht Raute sagt, eigentlich, bei Twitter. Aber es klingt dann wieder so ein bisschen räudig, weil Raute und räudig ja sowieso relativ ähnlich sind.
Ja, Deutsch ist ja auch im Vergleich zu anderen Sprachen erstmal sehr kantig, ne? So eine eher krasse Sprache.
Ja.
Deswegen. Andere Sprachen sind im Vergleich zu Deutsch weich, meine ich damit.
Also Deutsch probiert gefühlt immer sehr klar zu sein, zumindest in der Aussprache. Im Schreiben überhaupt nicht, da probiert man ja so möglichst cool zu schmücken und was weiß ich was für Substantivisierung und so ein Scheiß da reinzuhauen, was aber eigentlich schlechter Stil ist. Aber in der Aussprache oder in der mündlichen Sprache probiert man ja immer super klar zu sein eigentlich.
Ich finde, da gibt immer so ein ganz lustiges Beispielwort. Attention auf Französisch, Attention auf Norwegisch.
Keine Ahnung.
Sehr gut. Und auf Deutsch heißt es einfach mal Achtung.
Achtung, ja.
Achtung. Und dann haben so schöne Wörter.
Das ist übrigens ein geiles Beispiel, weil auf Norwegisch gibt es dieses Wort eigentlich gar nicht. Da wird immer gesagt, ups.
Was?
Ja, es wird echt.
Oh mein Gott, stell dir vor, du bist an so einer Klippe, die extrem so einen Kilometer hoch ist. Da ist da so ein Schild. Ups.
Tief. Ist aber wirklich so. Da habe ich mich immer drüber aufgeregt. Also entweder, also das hat man auch auf der Tafel gemacht, ne? So, wenn da steht, bitte stehen lassen, nicht weg, mit dem Schwamm wegmachen oder so. Dann stand da entweder immer die Abkürzung NB. Ich weiß auch nicht, bis heute nicht, wofür das steht. Oder halt, ups. Und das.
Warum?
Das sagt man auch so. Ja, deswegen. Ich verstehe es nicht. Aber ups. Also ich glaube, das ist einfach auch nur so eine kleine spielerische Form für aufmerksam, also aufmerksam. Ups. Ne, aufmerksam. Weiß ich nicht. Das ist so meine Theorie. Aber man benutzt es halt. Ups. Und man denkt sich so, ja, ups. Okay, jetzt bin ich aber irgendwie, ja. Das klingt halt nicht wirklich nach Aufmerksamkeit oder nach Achtung.
Das klingt halt nicht wirklich sehr ernst,
die Situation. Eben, überhaupt nicht.
Ups, Hochspannung.
Ja, aber es ist immerhin sehr kurz, ne?
Oh Gott.
Ups, Hochspannung, das ist das, was man auf Deutsch danach sagen würde.
Ups. Der ist jetzt tot.
Ups, Hochspannung, ja, so ist das.
Ups, ich hätte ihn warnen sollen. Aber in Norwegen machen die Kühe auch nicht Mu.
Nee.
Die machen Kahoot.
Nein, die machen Mö.
Nee, die machen Kahoot.
Kahoot ist
und
eine
und die Geschichte App. Dazu ist, ich war bei Florian zu Besuch. Einst war ich bei Florian in Bergen, umzingelt von 7 Bergen, was übrigens auch stimmt.
Ja, Stadt in Bergen mit 7 Bergen, ja.
Zum Besuch. Und wir haben gefrühstückt um 14.30 Uhr. Und ich hatte diese Milchpackung vor mir auf dem Tisch und da war eine Kuh abgebildet und die Kuh hatte eine Sprechblase und da stand Kahoot, Ausrufezeichen. Und dann dachte ich, okay, die Kühe in Norwegen machen Kahoot. Warum sollte das sonst in der Sprechblase stehen?
Das war einfach Werbung.
Ich habe das Foto noch irgendwo und ich werde es auf Instagram laden.
Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee.
Aber ich fand die Milchtüte eigentlich ganz geil. Die hatte so Fensterchen, um zu sehen, wie viel noch drin ist.
Das stimmt, ja. Ich glaube, es gibt kaum was Informativeres in Norwegen als die Milchtüte, tatsächlich. Da steht immer so viel Cooles
drauf. Da sind auch vermisste Kinder drauf und so.
Ja, man probiert da immer so ein bisschen Infos reinzubringen über die Milch oder irgendwelche Rätsel und sowas. Und da ist man richtig kreativ, eigentlich.
Und die sind auch so schön gestaltet immer. Auch zu Weihnachten war nochmal eine andere Deko drauf.
Genau, zu Ostern das auch wieder so, was anderes und so.
Das ist mega, die voll liebevoll eigentlich.
Zu Olympischen Spielen sind da Sportler gerne drauf und sowas.
Das ist irgendwie süß.
Das ist echt süß, das stimmt. Aber jetzt am Ende der Folge können wir dann nochmal kurz auf den Ausdruck Mahlzeit gucken und die Wortherkunft. Ich habe nämlich jetzt währenddessen geguckt.
Oh ja, sehr gut, die Aufklärung.
Genau, die Wortherkunft, die Etymologie von Mahlzeit. Das Wort Mahlzeit bedeutet natürlich, ne, weiß jeder, das Einnehmen von Speisen und Getränken, wobei man unter Mahl früher ein Gastmahl verstand, zu dem eingeladen wurde. Also quasi ein Fest sozusagen, ne?
Also ein Festmahl.
Heutzutage sagt man, ey, kommst mal zum Essen vorbei? Und früher hieß das Gastmahl.
Ey, bring Maggis mit!
Daraus entwickelte sich ein Essen mit Fleisch oder Fisch, Salat und einer Beilage, oft in Kombination mit einer Vorspeise und oder einem Dessert. Heute nennt sich das Essen.
Also früher hat man ja richtig dekadent geliebt. Also
ja, eigentlich ist das eine gute Analyse hier. In Europa und Nordamerika gibt es üblicherweise drei Hauptmahlzeiten. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Zwischenmahlzeiten, die wie das Wort schon sagt, zwischen den Hauptmahlzeiten stattfinden, stehen für einen Imbiss oder Snack. Im Mittelalter bürgerte es sich in Deutschland ein, 3 statt 2 Hauptmahlzeiten einzunehmen. Zwischen 4 und 6 Uhr gab es für die einfache Bevölkerung Suppe und Brot. Das Mittagessen folgte zwischen 10 und 11 Uhr und zwischen 18 und 19 Uhr stand das Abendessen auf dem Tagesplan. Scheiße, sind die Leute früh aufgestanden früher.
Ja, hatten noch ein bisschen mehr zu tun als wir wahrscheinlich.
Ja, aber zwischen 4 und, also sie müssen ja auch voll spät dann, also vor früh ins Bett gegangen sein. Normalerweise esse ich eigentlich nie vor 6 Uhr morgens, weil dann kann ich nichts essen. Und die haben schon zwischen 4 und 6 Uhr gegessen.
Rund um die Uhr halt.
Dann, ne? Noch eine Suppe. Wer kocht sich denn morgens eine scheiß verfickte Suppe zum Frühstück?
Na, die Frau zu Hause natürlich.
Ja, scheinbar.
Damals war das so.
Und Mittagessen um 10 bis 11?
Ja,
das ist ja heutzutage halt quasi Frühstück. So
rund um die Uhr.
Ja.
Na, bei dir ist Frühstück 14 Uhr.
Ja, aber so einen freien Tag kann das schon mal sein, ja.
Ja, wenn du nicht arbeitest, ist dein Frühstück, wenn du aufstehst. Und das ist auch schon mal, egal.
Oberschicht und Adel blieben noch bei 2 Hauptmahlzeiten, einem Frühstück nach der Frühmesse und einem reichhaltigen Essen zwischen 15 und 16 Uhr. Anfang des 18. Jahrhunderts gab es mit dem Mittagessen um 13 Uhr auch für die Reichen 3 Mahlzeiten pro Tag. Die ärmeren Schichten aßen eine Stunde zuvor zu Mittag. Also haben die reichen Leute eigentlich weniger Mahlzeiten gehabt als die armen Leute. Das ist auch interessant. In den 90er Jahren, also 1990er Jahren, ist noch gar nicht so lange her, entwickelte sich in Deutschland folgender üblicher Zeitplan. Frühstück zwischen 6 und 8 Uhr, das kommt ja eigentlich hin für viele, die arbeiten und so. Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr, kommt auch noch hin bei vielen Leuten, aber naja, bei mir eigentlich nicht so. Und Abendessen zwischen 18 und 20 Uhr, jo. Am Wochenende und im Urlaub verschieben sich Frühstück und Abendessen oft zeitlich. Vor allem bei jungen Erwachsenen ist das Essen in Fastfood-Restaurants, Kantinen und Läden mit Speiseangeboten seit Beginn der 2000er Jahre im Trend. Aber man wünscht sich also mit dem Wort Mahlzeit auf eine nette Art und Weise eine angenehme Pause mit leckerem Essen. Das ist also die Bedeutung Mahlzeit als Gruß sozusagen auch noch. Gibt's halt auch. Wusstest du das? Ja, ne?
Nein.
Mahlzeit.
Kennst du Leute, die ja immer sagen, guten Hunger?
Guten Hunger, ja.
Das finde ich richtig seltsam.
Das ist irgendwie so ein bisschen fies.
Ich finde, guter Hunger klingt voll negativ. So, dann hungerst du mal ein bisschen, ne? Ich esse jetzt was.
Eigentlich müsste doch guter Hunger sowas schon sein wie Zigeunersoße heutzutage. Also wenn du sagst, guter Hunger, dann machst du doch irgendwie alle Leute, die Hunger wirklich haben in Afrika und so. Das ist ja dann der schlechte Hunger. Und man wünscht sich so einem anderen so, ja, guten Hunger,
nein, dass du essen kannst oder was. Also, ich glaube, das ist so von hinten falsch, weil guter Hunger... Das ist ein Widerspruch in sich, weil ich glaube, Hunger kann nicht gut sein, weil Hunger ist immer der Effekt, dass du was essen musst. Wieso wünscht man sich denn dann bitte einen guten Hunger?
Tja, das ist
eine gute Frage. Oder verstehe ich diesen Satz einfach immer nur sehr falsch?
Nee, das meine ich ja mit guter Hunger und schlechter Hunger. Also
fühle ich mich jetzt auf den Schlips getreten oder sieht das oder hört das jeder so von meinen lieben Zuhörergefolgschaften?
Guter Hunger, schlechter Hunger, gute Zeiten, schlechte Zeit.
Ich meine, es ist so gesehen eine wörtliche Übersetzung von Bon Appetit, weil ein Appetit ist ja auch eine Art Hunger, ne?
Ja, guten Appetit sagt man irgendwie nicht mehr so wirklich, ne?
Das sagt man direkt vorm Essen, wenn überhaupt. Aber dann hast du das Essen schon da. Und wenn du sagst guten Hunger, dann macht man sich ja manchmal erst auf den Weg zur Pause. Das ist irgendwie komisch.
Vielleicht so ein bisschen
salopp. Ich finde Menschen komisch, Deutsch, die sowas sagen.
Ja, wir können ja mal darüber schreiben.
Da sind wir uns einig, oder? Menschen, die guten Hunger wünschen, sind komische Menschen.
Ja, finde ich auch. Was meint ihr? Schreibt uns doch bei Instagram, Facebook, Twitter, wie vorhin auch schon angekündigt. Ich bin Florian.
Ich bin Yassin.
Und ich wünsche euch nicht einen guten Hunger, sondern eine gute Woche. Nämlich, jetzt heute ist ja Sonntag, ne? Oder wann auch immer ihr uns hört. Also noch ein bisschen durchatmen. Noch ist Wochenende.
Schönes Wochenende oder einen schönen nächsten Arbeitstag. So flexibel bin ich nämlich. Yassin von den Bierengeln.
Podcasts sind einfach so flexibel. Wow.
Oh yes.
Wow. So okay, dann bis denn, ne?
Bye, bitch.
Irgendwie noch gar nicht bereit, hier Schluss zu machen. Das war so, ja, dann muss ich ja auflegen. Okay.